39. Halbwissen aus der Halbzeitpause.
Servus Florian.
Servus Harry.
Servus Thomas.
Ich bin jetzt einfach so mit dabei, oder was?
Ja, natürlich. Mitgestanden, mitgehangen, ja.
Na gut, mir ist wurscht.
Ja, so. Harry, was gibt's Neues?
Es steht eigentlich 1-0. Waren schöne 30 Sekunden.
Also man hat das 1-1 gar nicht mitgekriegt, weil wir immer noch am Feiern waren.
Wir waren noch am Feiern und am Freuen.
Aber eigentlich also gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, muss ich auch mal sagen, schon gar nicht so schlecht ausgeschaut.
Ich wollte in dem Moment, wo es 1-1 fiel, gerade zu dir sagen, das 1-0 haben sie sich gut erkämpft und dann war es halt.
Also ich bin hierher gekommen mit 4 Bier, weil ich meine Dauerkartenschulden zahlen musste. Irgendwie 2 Minuten vor dem Torjubel in den Block rein, sonst hätte ich nochmal gehen müssen.
Ey, ich habe dich mit den Bieren da angesehen und dachte mir, was macht er jetzt? Schmeißt das direkt hoch, oder? So, und wie alles wirklich war, hört es jetzt vom Hansi.
Die Halbzeitanalyse präsentiert vom Hansi.
Ja, servus Flo, servus Harry. Wie immer, kurze Halbzeitanalyse von mir, heute leider wieder vom Wohnzimmer. Leider nicht geschafft ins Stadion, aber ich schaue es mir natürlich an. 60 gegen MSV Duisburg, genau. Halbzeitstand 1-1. Nach sehr intensiven 45 Minuten, wie ich finde. Also es war fußballerisch jetzt nicht super hochklassig, aber war ein schönes Spiel zum Anschauen. Beide Mannschaften sehr kampfstark, ballsicher, waren jetzt nicht die riesen Torchancen. Aber 60 hat wirklich gut gemacht, haben gut dagegen gehalten, sind vor allem am Anfang relativ weit vorne angelaufen, damit ein bisschen überrascht. Also hat im Großen und Ganzen tatsächlich gepasst. Das Tor 1-0 geht 60 in Führung durch Sigurd Haugen, der nach einer Ecke, die der Torwart ein bisschen zu kurz ablenkt, kommt Dennis an den Ball, zieht einfach mal ab und Haugen fälscht den ab. Steht in der Mitte genau richtig, hält den Fuß hin und damit 1-0. Was dann natürlich ein bisschen dämlich ist, wenn man nicht mal eine Minute später das 1-1 bekommt. Also da waren sie tatsächlich noch komplett unsortiert. Ein langer Ball von Duisburg auf die rechte Angriffsseite. Da hat Lippmann und Vöhl tatsächlich nicht gut ausgeschaut. Da haben sie sich schön herspielen lassen. Und dann in der Mitte auch noch der Spieler, das 1-1 macht, bitter was, glaube ich, komplett frei. Also das darf natürlich nicht passieren. Also wenn ich 1-0 in Führung gehe, das Stadion kocht, dann muss ich die Euphorie mitnehmen. Und wenn ich in der 41. 1-0 in Führung gehe, muss ich auch schauen, dass ich das irgendwie in die Halbzeit rette. Genau, das ist so der einzige Wermutstropfen. Sonst, Duisburg macht es natürlich auch gut. Also man merkt schon, die haben halt brutales Selbstvertrauen. Man merkt, wo die stehen gerade, dass sie noch kein Spiel verloren haben. Also auch, dass sie sofort so zurückkommen nach dem Gegentor. Spricht natürlich schon für sich. Deshalb wären es, glaube ich, nochmal ganz, ganz harte 45 Minuten. Aber es ist alles drin. Also 60 muss einfach weitermachen, müssen sich glauben, müssen weiter Fußball spielen, müssen weiter draufgehen, müssen pressen, müssen kämpfen, müssen wollen. Und auch schauen, dass sie vielleicht mal die eine oder andere Chance spielerisch rausspielen, weil das ist tatsächlich die einzigen Chancen, diese richtigen Torchancen, die sie hatten, waren jetzt nach Standards, also ein Freistoß um die Ecken. Sonst war jetzt aus dem Spiel heraus relativ wenig Torgefahr. Da fehlt es einfach so ein bisschen am letzten Pass tatsächlich. Da sind ein bisschen Ungenauigkeiten drin. Aber wie gesagt, schaut gut aus. Und jetzt einfach nochmal 5 Minuten Vollgas geben, Daumen drücken. Und in diesem Sinne, viel Spaß euch weiterhin im Stadion. Fühlt euch gedrückt und 60 München gibt es nur in Giersing.
Ja, danke an Hansi.
Ja.
Florian.
Also ich habe wieder so ein bisschen einen Stadion-Stresstag. Die gibt's ja. Also viele Karten organisiert, hin und her, verkaufen, kaufen, Übergabe, noch Einlaufkind abholen. Dann hieß es, haben sie uns auch, also ich habe den abgegeben am Trainingsgelände. Also an der Stelle wieder vielen Dank, also großartig.
Hast du nur an der Würstelalm noch schnell einen kleinen Prosecco zogen, oder?
Genau, mit den anderen Eltern. Du kennst mich sehr gut, Harry. Und dann haben sie gesagt, macht es uns nur eingefallen, holt die Kinder ab. Ja, die kommen so ein paar Minuten nach dem Anpfiff halt dann irgendwie zu den Toren. Und dann stand ich halt unter einer Fahne, nachdem die Fahne weg ist, war Rauch, da ich so, keine Chance, mein Kind zu sehen. Abgesehen davon, dass ich ihm sagen musste, du hast es sicher toll gemacht, aber ich habe dich überhaupt nicht gesehen.
Aber er ist ja ortskundig. Ich hatte einen blauen gehabt oder einen von den Pimmeln?
Einen von den Pimmeln, aber ich habe gesagt, er hat einen leichten Schnupfen, so, er soll ihn bitte anhusten, dass er so ab der Halbzeit der andere dann...
Vorher nochmal schön in die Hand rotzen.
Ja, genau. Also ich hoffe, zweite Halbzeit, dass da noch was geht, dann, wenn die dann abkacken, ja. Nee, das war mein Tag. So. Ja,
von daher gibt es heute mit voller Stärke Hui und Pfui.
Von den Touristen aus Essen, die kündige ich dann nochmal an, das müssen wir nachher noch aufnehmen. Gott, das genau, macht ja nicht der Lukas, sondern Hui
aber
und
nicht,
Pfui.
Wie man es meinen könnte, RW, sondern ganz blau, oder?
Was?
Eine Truppe aus Essen.
Ja, eine blaue Truppe aus Essen.
Blaue
ja.
Truppe aus Essen. Gerne. Den wollte also, ich nur kurz mal zum
genau,
Protokoll.
Der eine Schalker, aber der andere Hardcore-60er. Also so viel.
Blau, blau, wenigstens blau.
Ja, genau, genau.
Hui und Feuer. Hui und Feuer. Hui und Feuer aus dem Brunnenmüller. 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 Hui, neuer Training bei den Profis. Wir wünschen Markus Kauczynski viel Erfolg. U19 gewinnt das Lokalderby gegen die Seitenstraßler 1:0. Ammers siegen im Topspiel und sichern die Tabellenspitze weiter ab.
Pfui von Henry. Ein Punkt aus den letzten 5 Spielen. Sportlich brauchen wir jetzt mal dringend eine Trendwende. Zugnisverweigerungsrecht unerreicht. Verhandlung vor dem Landgericht Karlsruhe gegen Mitarbeitende des Fanprojekts Karlsruhe am 16.10. fortgesetzt. Ausgang bis Redaktionsschluss unbekannt.
Hui und Pfui.
Florian, du wirst nicht glauben, ich liefere jetzt gleich einen Sendungstitel mit.
Das ist Wahnsinn. Ich habe gerade gesehen, also für die Hörer, Harry hat 2 Minuten vor dem Halbzeitpfiff sein Handy rausgezogen und er hat eine Notiz gehabt. 39. Und da gab es einen Bullet Point drin und der...
Das passiert aber auch nur, weil du mir die Verantwortung für den Content heute zugeschustert hast.
Ja, ich liefere
gleich.
Aufgrund
der schwierigen Lage.
Ja, ich liefere gleich. Aber, ja,
also, die Sendung heißt Halbwissen über Blutspenden. Und der konkrete Antrag, also zum einen wollte ich dich fragen, gehst du ordentlich, regelmäßig?
Ich darf jetzt gerade wieder nicht ein Jahr wegen Malaria-Gebiet und so, aber ich bin ein sehr regelmäßiger Blutspender.
Blutspenden gehe ich, darf ich auch, bin ich auch froh.
Ja.
Ich wollte mich letztes bei der, wie heißt das?
Das rote Zeug muss auch raus.
IKS, MS, Blutkrebs, weißt du schon, Stammzellen.
Bin ich auch.
Ja, jetzt hör mir zu. Ich wollte mich also ganz schuldbewusst anmelden, gell, weil ja... zum Blutspenden gehe, aber das noch nicht gemacht habe, wollte es machen. Tipp also meine persönlichen Daten ins Internet ein. Und weißt du, was kommt?
Du bist so katholisch, du darfst das nicht machen.
Herzlichen Dank für, dass sie wollen, aber sie sind zu dick.
Nein! Aber mit den Worten, nee.
Ich finde es schon, ein bisschen freundlicher. Also da willst du Leben retten und dann hörst du, tut mir leid, ausgemustert, zu dick.
Ich mache das jetzt.
Aber der Anlass für den Bullet Point ist die aktuelle Kampagne fürs Blutspenden. Hast du eins der Plakate schon gesehen?
Nein.
Finde ich sie also einfach gut gemacht, so werbetechnisch gut gemacht. Hören wir gleich von dir jetzt den Fachkommentar. Und zwar kommt da immer eine Situation und der Slogan ist dann, Blutspenden tut weniger weh. Also wegen diesen kleinen Peaks und ja, manche Leute haben ja ein bisschen Schiss und so weiter. Und dann irgendwie deine Mutter auf Tinder finden oder so ein Kram, ja. Jugendliche siezen dich.
Ja, ja.
Aber bei uns, bei mir am Parkplatz vom Supermarkt, hängt es in 8 Meter Größe. Da ist so ein Weißbierlätschen, die so traurig an einem Tresen hockt und drüber steht... 7-1 Heimklatsche, tut weh, Blutspenden tut weniger weh und der Alte hat natürlich einen blau-weißen Schal um.
Sehr gut.
Und ich kann mich auf mehreren Ebenen connecten. Also ich kann mich zu dem Typen connecten.
Zu der Klatsche.
Ich kann mich zu den Farben connecten, ich kann mich zu der 7-1 Heimklatsche
connecten. Du kannst damit connecten, dass es weh tut.
Genau.
Dass es wirklich immer weh tut. Ja.
Und jetzt ohne moralisch zu werden, also Rettung Kinders.
Ja. Ja.
Blutspenden gehen. Auch nach einer 7-1 Heimklatsche.
Ja.
Tut definitiv weniger weh als 60 manchmal wehtut.
Ja. Und ganz operativ, ne? Also man geht einfach an die Schwanthaler Höhe in das. Ich sag immer noch, da ist der Saturn Hansa drin gewesen. Ah, heißt er nicht mehr Saturn Hansa, sondern nur Saturn. Nee, ist er da nicht mehr drin, aber es heißt jetzt irgendwie Schwanthaler. Da muss man, auch wenn man sich anmelden kann, man geht einfach hin, kriegt immer einen Termin, das Ding dauert eine halbe Stunde. Es ist wirklich. Und letztes Mal habe ich Schafkopfkarten gekriegt.
Sechs? Ja. Ich kriege mal was Nettes. Und also auch merci an die ganzen Ehrenamtler vom Roten Kreuz, die das da Woche für Woche machen. Und wenn es euch geht wie mir, sicherheitshalber beim Gewicht mal um 10 Kilo scheißen und trotzdem gehen, weil am Ende ist, glaube ich, wurscht.
Ja, ja, genau. Ja. Sehr schönes Thema. Oh, danke, danke. Auch ja, wenn es ein rotes Thema ist.
Ein Bullet Point genügt.
Auch wenn es ein rotes Thema ist, ist hervorragend. Ja. Übrigens, ich möchte mich noch bedanken an der Stelle. In 13 Jahren ist es mir heute das erste Mal passiert beim Eingang, als ich gefilzt worden bin oder halt durchsucht worden bin, dass ich einen People of Color Durchsucher, Security Man gesehen hat, der mein Mikro angeschaut hat und dann hat er mich angegrinst und sagt, ach du wieder. Und ich so, ach, kennst du mich oder ach, ich bin so froh, endlich muss ich es mal nicht erklären, warum ich ein Mikro immer mitbringe.
Großartig.
Also vielen Dank, falls du es hören sollte, wahrscheinlich nicht. Habe ich mich sehr gefreut.
Trotzdem merci.
Habe mich super gefreut. Ja. Genau.
Florian, du warst aktiv.
Ich war aktiv. Ich war,
du warst halt also nicht nur beim Saufen.
Ich war beim Saufen, aber in Untergiesing, beim Bier trinken im Saletta. Eine schöne, seit 2 Jahren Stadtteilwirtschaft. Und habe da den Max getroffen, der mir ein sehr nettes Interview gegeben hat. Ich fand es ganz großartig. An der Stelle nochmal vielen Dank. Super, super Wirtschaft, super Konzept, angenehme Leute, da hören wir jetzt mal rein.
Oh, da, stopp, Florian.
Na, okay.
Seit langem mal wieder.
Ein Interview.
Mein Lieblings-Jingle.
Oh, ja.
Mein Lieblings-Jingle.
Der Jingle, ja, komm.
Hau laut.
Giersing gibt's nur in Giersing. 39 stellt vor: Kunst, Kultur und Kneipen rund um den Giersinger Berg.
So, servus Max.
Servus.
Schön, dass das geklappt hat. Wir sitzen hier im Saletta.
Mhm.
Und bevor wir starten, jetzt musst du erst, erzähl doch mal was zu dir. Was ist so dein Hintergrund? Wo kommst du her?
Mein Hintergrund? Ja, also ich komme aus der Birgersheimer Straße.
Nicht so weit weg?
Geboren und aufgewachsen hier im Viertel. Und ich habe immer jetzt schon die Befürchtung, dass ich in dem Viertel auch ins Grab fallen werde. Also weit verschlagen wird es mir nicht.
Es gibt Schlimmeres, oder?
Es gibt Schlimmeres. Ja, man merkt schon, dass sich viel verändert im Viertel.
Ja.
Also, aber ich glaube, das kommt auch mit der Zeit mit, wenn man halt älter wird, dann sieht man halt die Sachen, die sich so verändern. Ich habe früher sehr viel zum Thema Mieten und Wohnen hier gemacht. Das war so mal ein Steckenpferd. Das war auch ganz gut, weil man dann das Viertel sehr stark kennengelernt hat.
Ja.
Also Befürworter, Gegner, alles mögliche, Mietprobleme. Und es war interessant, dass man so ein bisschen ins Mark eintaucht, wo das Viertel eigentlich herkommt, wie es entstanden ist und was so gerade hier sich so abspielt.
Ja.
Ist schon eine spannende Geschichte.
Würdest du dich dann als Untergiesinger-Experte eher empfehlen oder sagst, oder ist es dann Giesing oder
München? Nee, also ich bin definitiv Untergiesinger. Ich habe nichts mit München am Hut, sondern Obergiesing ist die Luft dünn. Das muss man einfach sagen. Das Herz schlägt für Giesing, aber ich komme aus Untergiesing.
Okay. Weil ich, der so temporär in Giesing gewohnt hat, jetzt in Hallaching wohnt, aber immer an der Grenze zu Giesing und ich stelle das immer nach vorne, weil ich vom Herzen natürlich auch in Giesing wohne. Ich würde sagen, Obergiesing, Untergiesing, das darf man schon mal auch zusammenfassen. Aber für dich als Untergiesinger, wenn du dann wirklich
das genau wissen willst,
ist natürlich ist was anderes.
Ja, kann ich.
Okay. Gut, und jetzt sitzen wir hier im Saletta. Vielleicht kannst du mal 2-3 Worte zum Saletta sagen, falls es irgendwelche Hörer gibt, die das Saletta nicht kennen.
Saletta Giesing gibt es jetzt seit fast 2 Jahren dann. Ich glaube, 1,5 sind es gerade. Und der Traum war eigentlich, hier sowas zu schaffen, wie früher die Burg Pilgersheim war.
Ja.
Also ich habe die Burg Pilgersheim, weil ich auch direkt daneben gewohnt habe, irgendwie so wahrgenommen, als da war es wurscht, ob du studiert warst, gearbeitet hast, ob 60 oder Bayern, das war sehr bunt gemischt. Und Sabine hat auch eine sehr kreative Karte schon für ihre Zeit damals gehabt, was jetzt zum Beispiel auch das Vegetarische betroffen hat. Und einfach eine sehr nette Atmosphäre. Und das wurde ja quasi auch durch den Aufkauf des Hauses und Sanierung und so ist das Ganze ja in die Brüche gegangen. Gleichzeitig hat dann hier, das war Pensero, was vorher drin war, aufgehört. Und die Rita war dann meine Nachbarin in der Konradinstraße. Und so habe ich das ein bisschen mitbekommen. Und da hat man schon vor langer Zeit dann drauf beworben, um was draus zu machen. Aber das verlief sich dann im Sand. Und irgendwann wurde es wieder aktuell. Und dann war es so, okay, wir machen so ein bisschen das Italienische weiter. Gleichzeitig bringen wir die Aspekte aus der Burg Pilgersheim mit rein. Und so haben wir das dann hier ja, versucht, in die Wege zu leiten. Ich bin auch sehr froh. Also, ich bin selber sehr glücklich mit dem Laden, so von der Atmosphäre und wer sich hier so alles trifft.
Super.
Ja. Macht richtig Spaß. Ja. Weil früher war es so, ich bin wegen den Mietproblemen zu den Leuten nach Hause gekommen.
Ja.
Und jetzt kommen die Leute quasi zu mir ins Restaurant.
Ja. Das ist irgendwie ganz spannend. Total geil.
Das ist ein sehr spannendes Gefühl. Gleichzeitig ist es auch eine, also kurz nochmal zu sagen, also das ist mein erster Laden mit der Küche. Ich habe jetzt zum Beispiel die Geiervalley oder die Brasseria oder das Rudi. Der erste Laden mit der Küche und ich habe es mir leichter vorgestellt.
Ja.
Also die Herausforderungen hier sind schon extrem und da hinten auch wahnsinnig Unternehmen.
Ja.
Aber es macht trotzdem Spaß. Ja.
Sag mal, weil du gerade gesagt hast, mit der Küche und die Herausforderungen, was sind das, die Herausforderungen?
Du musst sehr viel Leistung vorhalten.
Ja.
Also wir haben, es steht ein sehr gutes Personal da. Und was wir noch schaffen müssen, ist eine Auslastung, vor allem im Mittagsgeschäft. Das ist ein wichtiges Thema für uns und auch ein wichtiger Baustein, weil wir verstehen uns als Viertelwirtshaus.
Ja.
Ein Viertelwirtshaus ist eigentlich ständig und dauernd da, dass du halt irgendwie einen Kaffee trinken kannst, Abend essen kannst oder mittags mal einen Lunch hast. Also das soll alles hier reinpassen können. Du hältst sehr viel vor, auch auf einer hohen Qualität, weil wir haben gesagt, wir wollen auf Bio-Schiene machen, auch bei vielen Sachen. Und das muss halt auch abgerufen werden.
Ja.
Und wie es auch so ist, das kenne ich jetzt auch von den anderen Kneipen im Neustart, wir haben sehr viel Vertrauen auch abgegeben und gesagt, hey, du willst hier mitwirken und je mehr Freiraum, mehr Haar man gibt, desto positiver kann sich das auswirken. Aber wir hatten auch in der Startphase ein paar Sachen, wo klar war, okay, wir müssen uns von Leuten auch wieder trennen, weil das klang besser, als es am Schluss dann war. Und genau, jetzt bin ich ein bisschen restriktiver geworden. Das heißt, ich will mich jetzt in jedem Bereich bis ins Detail auskennen.
Ja.
Und dann ist es auch leichter, das Vertrauen zu
bekommen. Ja, okay. Weil, also was ich mir schwierig vorstelle, ist das Thema Gastronomie ist ja auch wirklich ein Preisthema. Also es wird alles teurer. Und ihr habt ja einerseits, sagst du ja, Viertelwirtschaft. Oder auch mit dem Crowdfunding so ein paar Versprechen gegeben, so dass das Bier, das 3,80 glaube ich, oder was?
Die halbe 3,80, egal ob Augustiner oder Tillmanns.
Genau, also ich meine, das sind ja Wahnsinnspreise. Ne? Ist das zu halten?
Also wir haben jetzt gerade in letzter Zeit sehr viel über die Preise diskutiert, weil wir auch diesen politischen Negativsteilpass bekommen haben wegen dieser Mehrwertsteuersenkung.
Ja, ja.
Die Mehrwertsteuersenkung ist ja ein uralter Hut, war damals als Mövenpick-Steuer ein Geschenk der FDP. Sollte eigentlich zu Corona-Zeiten von Scholz noch umgesetzt werden, der das versprochen hat, weil eben die Gäste weggebrochen sind und die Energiekosten krass gestiegen sind. Das heißt, das kommt eigentlich jetzt verspätet, aber immer noch richtig.
Ja.
Aber die Politik vermittelt nach außen so, hey, jetzt müssen die Gastronomen aber auch die Preise weitergeben.
Ja. Ja.
Und das ist schwer haltbar, vor allem wenn gleichzeitig der Mindestlohn noch weiter steigt.
Ja.
Also wir sind überall in unseren Bereichen über Mindestlohn. Aber trotzdem kommt dann so, hey, wie schaut es denn aus?
Ja.
Und wir haben so ein bisschen eine Preisspirale. Jetzt haben wir gesagt, Viertelwirtshaus, die halbe 3,80 ist für mich einfach ein wichtiges Thema, weil ich den Anschluss zu den Leuten nicht verlieren will. Und Bierpreis von 4,40 kann ich nicht nachvollziehen, vor allem, weil ich ja auch die Preisstruktur kenne, wie Augustiner seine Biere verkauft.
Ja.
Und auf der anderen Seite haben wir zwar Tillmanns Biere, was einen viel höheren Einkaufspreis hat, aber trotzdem war uns das wichtig, das so zu verankern. Ganz wichtig noch, wir schreiben hier so ein kleines Stück Gastrogeschichte, weil es gibt keine Augustinerwirtschaft, wo es ein zweites Helles am Zapfhahn gibt. Das gibt es nur hier.
Ah, ja, ja, das ist ja auch sehr reglementiert, ne? München.
Keine Ahnung wie, aber wir haben es geschafft.
Und ich muss auch sagen, ich habe das erste schon weggezogen fast, also es ist ja auch einfach unfassbar geil und lecker. Und ich kann mich schwer entscheiden, über was ich nehme, aber ich habe ein Zitat gelesen und ich dachte nicht, dass ich die Abendzeitung zitiere, aber das fand ich irgendwie ganz gut. Das war so diese Balance zu schaffen zwischen Kindergeburtstag ausrichten und versumpfen können hier. Spricht mich voll an. Also beides. Und das finde ich auch geil, das hinzukriegen. Wie, kannst du mal so ein paar Beispiele geben? Du sagst jetzt schon nur, man spürt es schon so ein bisschen, dass Viertelwirtschaft ist. Geht's so auf? Würdest du dir das noch mehr wünschen?
Also ich bin erstmal sehr zufrieden, weil es gibt schon so den Grundgrummel hier so im Viertel, den ich so kenne, so der typische Untergiesinger, Untergiesingerin.
Ja.
die ja bei jedem Training quasi fuchsen und da schon sehr kritisch sind. Alles, was sich verändert, ist erstmal blöd und kacke.
Ja.
Und dann gibt es einen sehr starken Bereich mit so jungen Familien, wo die Eltern so zwischen 30 und 40 sind, was sehr neu hier im Viertel ist, der viel Schwung mit reinbringt. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir sehr viel abholen können. Also, es gibt auch so ein paar Grandler-Ehepaare hier, im höheren Semester,
die kommen dann reinkommen, rein,
okay. Und sitzen dann da und granteln so vor sich hin und machen ihr Ding.
Am
Nebentisch ist zu laut, weil da sind Kinder mit dabei und am nächsten Tisch, die schauen ja viel zu juppig aus, was ist das überhaupt? Aber sie kommen alle immer wieder.
Ja.
Das ist für mich so das verbindende Element, dass sie erstmal alle hier treffen können.
Ja.
Und dann auch schön, dass am Schluss halt die Diskussionen ein bisschen entstehen.
Ja.
Die Gespräche miteinander. Wir haben ja vorne im Hauptraum das auch so gestaltet, dass wir gesagt haben, wir wollen Schwämme sein. Also man kann jetzt nur hier im Nebenraum reservieren, wo wir beide gerade sitzen.
Ja.
Und vorne ist Schwämme. Das heißt, wenn Leute kommen, ist so, hey, hockt euch an den Tisch mit dazu. Und die Leute kommen so automatisch ein bisschen mehr oder weniger ins Gespräch. Und so soll es sein. Ein bisschen niederschwelliger, ein bisschen weniger.
Ja, total.
Genau.
Also ich muss auch sagen, ich war jetzt ein paar Mal auch schon zum Schafkopfen hier. Mhm. Und das ist ja auch so, dass du mittlerweile schauen musst, wo du hast überhaupt Karten spielen, wo wird das überhaupt gerne gesehen. Ja? Und ich muss mich bedanken, das hat mir so Glück gemacht. Ich habe ein Du gespielt hier. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, ich bin nicht so viel Schafkopfen, ich habe noch nie so geile Karten auf der Hand gehabt wie hier.
Das liegt natürlich an unserem Schafkopf.
Also ich war kurz davor, die eigentlich hier da aufzuhängen. Ja? Aber sensationell. Also vielen Dank. Ja.
Den Schafkopfern wird immer nachgesagt, dass die quasi zu lange da sitzen und zu wenig konsumieren. Wir stellen das teilweise auch fest, dass halt manchmal Leute da sitzen und quasi ihre Bierchen trinken. Dafür haben wir in der Regel auch den großen Tresen oder die Tresensituation, wo die Leute halt gerade am Versumpfen können, wenn sie einfach noch auf ein Bier kommen wollen.
Ja.
Aber es wird auch keiner verscheucht, wenn halt kein Essen dabei ist. Das gehört dazu.
Dann, wie ist es so, also wie gesagt, ich schaue die ganze irritiert auf so eine Gruppe von Mädels, die alle Bayern-Schals anhaben. Und wir sind kurz davor, es gibt ein Spiel jetzt gleich hier oben, gegen den MSV Duisburg bei den Löwen. Wie ist das so an Spieltagen hier, wenn die Löwen spielen? Kommen also dann viele Bayern-Fans?
Also was man auf jeden Fall, finde ich, daran gut sehen kann, ist, dass sich das hier gut zusammengeht. Also wieder zurück zum Thema Viertelwirtshaus, so hey, wir sind offen für solche Geschichten. Wir sind definitiv keine 60er-Kneipe, das ist ganz klar, aber wir haben einen sehr stark blauen Anstrich. Das liegt auch so ein bisschen an meiner Fußballvergangenheit. Ich habe damals beim TSV in der Bambini-Gruppe gespielt. Mit irgendeinem Wildenboser Enkel zusammen. Ich habe aber auch viel später beim FC Bayern habe ich Handball gespielt. Ich habe sogar Bezahlung dafür, also das gehört auch zu meinem Lebenslauf dazu. Und die Sebener Straße ist nicht weit, die beiden Vereinshäuser sind nicht weit voneinander entfernt. Und im 60er-Stadion, und das heißt für mich 60er-Stadion, finden auch rote Geschichten statt. Und gerade auch im Jugendbereich, von dem her, das ist völlig in Ordnung. Und bei Spieltagen von 60 ist es hier sehr blau, das ist gut. Bei roten Spieltagen ist es hier nicht rot.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch jetzt irgendwie, die gehen woanders hin. Du, was ich auch lustig habe, das hast du auch vorhin gerade geschrieben, so rein gastronomisch, dass ihr versucht, viel Bio zu machen und so weiter. Also, denke ich mir auch, das ist auch wieder ein Preisthema natürlich. Du musst ja irgendwie schauen, dass es dann auch bezahlbar ist. Ich habe gelesen, dass ihr die Wildschweine selber schießt. Kommt ihr da noch hinterher oder war das eine einmalige Geschichte?
Einer unserer Mitwirte, der ist auch Jäger.
Ja.
Und ab und zu gilt es mal wieder, den Wildbestand zu reduzieren aus irgendwelchen Gründen. Da darf er auf ein Jagdstück und Stück und... Es war mal ein Wildschwein und wenn sich wieder was rausgeht, machen wir das auch. Das ist jetzt aber eher so die Sahne, die Kirsche auf der Sahne obendrauf.
Okay.
Und bei Biomai, es hat einen anderen Preis, das ist klar. Gleichzeitig lässt sich das gut einkalkulieren, denke ich. Wenn man Bio verarbeitet, braucht man eine Zertifizierung mit dazu. Also kommt jemand, kontrolliert die Küche, ob das auch alles schön getrennt ist voneinander, dass da keine Verwechslungsgefahr bestehen kann, oder wird hygienisch gearbeitet. Das ist dann eher so ein Kostenfaktor, der hinten ein bisschen reindrückt. Aber am Schluss ist es auch die Auslastung schafft, die Möglichkeit, sowas anzubieten.
Aber dann, also ich meine, das ist ja auch mal so ein Spagat, schätze ich mal, oder? Wenn du sagst, also auf was legst du Mehrwert, dass das Essen Bio ist und die Wahnsinnsqualität hat oder dass es preislich so ist, dass du halt deinen Anspruch halten kannst, dass da halt die unterschiedlichen Leute auch herkommen, die sich auch bezahlen können?
Es ist am Schluss wie in so vielen Dingen der Kompromiss.
Ja.
Und ich kann allen sagen, wenn du Durst hast, die halbe 3,80.
Ja.
Und wenn jetzt jemand sich entscheidet für die Spare Ribs oder das Schnitzel in der und der Qualität, dann hat er die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
Oder die vier halbe sind auch ein Schnitzel. Oder genau. Drei. Genau.
Oder halt den Bio-Schweinebraten gibt es bei uns auch in der kleinen Variante für 13 Euro.
Ja.
Also da wird man auf jeden Fall fündig.
Ja.
Und ich glaube, das kriegt man auch so hin. Und das ist jetzt nicht so, dass wir haben uns bei unserer Speisenauswahl schon was überlegt, sodass jeder, der einfach nur zum Essen kommen möchte, bodenständig glücklich wird. Wer jetzt aber Lust auf was Spezielles hat, und sei es die Pizza Parma oder eben ein Fischgericht oder eben das Kalbsschnitzel aus dem Butterschmalz raus und so weiter, das kriegen wir alles hin.
Ja.
Aber man kann sich eben entscheiden, was man möchte. Und bei mir geht es am Schluss auch darum, wenn ich irgendwo zum Essen gehe und da steht jetzt bei den Karspatzen 16 Euro, habe ich schon die unterschiedlichsten Sachen bekommen. Von aus der Tüte und Mikrowelle bis hin zu selber gerieben und auch wirklich drei verschiedene Käsesorten verwendet. Und das trage ich selber mit. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwo hinzugehen und dann enttäuscht zu werden. Wenn das da draufsteht, was es ist, und ich kriege das auch, dann gehe ich vielleicht einmal weniger im Monat essen, aber dafür weiß ich, ich kriege das, was ich will. Und diese Ehrlichkeit ist wichtig.
Was wünschst du denn jetzt noch für Saletta? Wo sollst du noch hingehen? Habt ihr noch was vor?
Wir haben noch viel vor. Also wir haben den Hans-Willig-Platz direkt vor der Nase. Da werden wir im nächsten Jahr das ein oder andere Sommerfest noch stattfinden lassen. Also ein bisschen auch musikkulturtechnisch ein bisschen noch was hier reinbringen. Und ansonsten wächst es und gedeiht es. Also wir haben noch viele Sachen, die bei uns auf der Hausaufgabenliste stehen, die wir noch machen wollen. Viele Fragen auch, weil wir beim Lieferservice oder bei den Abholgerichten die bayerische Küche noch sehr dünn bzw. noch gar nicht haben. Das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Das sind so Sachen, die wir einfach entwickeln wollen. Dann wieder Abendtresen. Eigentlich wollen wir ab 22 Uhr so Richtung Nachtbar noch gehen.
Okay.
Mit einer Würstelküche, also so wie man aus der Pilgersheim noch kennt. Aber
großartig.
Da fehlt auf dem einen so ein bisschen noch die Nachfrage.
Ja.
Und auf dem einen unsere Kapazität, das auch erstmal vorzuhalten und anzubieten, dass die Leute das überhaupt
das dauert halt können. Jetzt dauert wahrscheinlich, bis dann das angenommen wird. Jetzt auf die Gefahr hin, dass wir jetzt nochmal in den Rabbit Hole abtauchen, aber wenn du sagst, Rudi und so weiter, das Thema Candid-Tor und wie verändert sich das Viertel, wie schaust du da drauf?
Also beim Candid-Tor, da mache ich ja unten das Rudi, bin da so ein bisschen im Bilde oder bin vielleicht ein bisschen an der Information näher dran oder regelmäßiger. Die Info ist ja, dass nur 30% abgerissen werden und der Rest wird aufgestockt. Jetzt ist das für mich ein Bürogebäude. Und ich habe in dem Viertel sehr viel halt zum Thema Mieten und Wohnen gemacht. Ich kann an der Veränderung, die dort stattfindet, erstmal per se nichts Negatives an Mieten oder ärztlicher Infrastruktur erkennen. Ja, auch von dem, was die zumindest mir konzeptmäßig vermittelt haben.
Ja.
Es gibt einen Praxiskoordinator, der schaut, dass alles zusammenpasst. Die Hausarztpraxen sollen genauso bleiben. Privatpraxen kommen mit dazu. Privatpraxen sind im Allgemeinen ein Trend, weil du halt ganz andere Leistungen abrechnen kannst. Und ich habe mir eher Gedanken gemacht über solche Entwicklungen wie ehemaliges Osram-Gelände oder dieses sogenannte Hans-Mielich-Karree, was vorher Rock Capital hatte, dann die Candid-Projekt Immobilien GmbH. Also da passieren Sachen, wo ich sage, das ist krass, das hebt den Mietpreis auch flächendeckend so, dass es auf Untergiesing definitiv in den nächsten Jahren Einfluss haben wird. Und das sind Projekte, wo sich für mich und in meiner Zeit viel zu wenig geregt hat. Deswegen bin ich auch gerade so, ich bin relativ entspannt. Ich bin seit Corona auch aus diesen Mietthematiken, was das Öffentlich-Politische geht, relativ raus. Auch weil meiner Meinung nach der Boden für einen übergreifenden und parteipolitisch unabhängigen Protest oder Diskurs gerade nicht da ist.
Ja.
Du hast überall sehr extrem linke Randgruppen oder halt die Linkspartei. Und da spielt einfach, ich kenne die Köpfe ja jetzt in- und auswendig, die damals bei der Aktionsgruppe Untergiesing mit dabei waren. Und das ist einfach nur persönliches Profilieren. Das ist für mich eine Ideologie, da geht es nicht um die Thematik an sich.
Ja, schwieriger.
Und deswegen tue ich mir das schwer.
Ja.
Also kurzum, dieses Candid-Projekt, es wird ein Hochhaus in Untergiesing. Darüber kann man auf jeden Fall diskutieren, soll es so hoch sein, was kommt da rein, und Büroraum ist ein Thema, es steht immer noch sehr viel leer in dieser Stadt, braucht es das? Ist die Prognose für die nächsten 10 Jahre, dass das dann abgeschöpft wird oder stellt es dann leer wie oben am 60er-Stadion beim Füßertraining?
Ja.
Ein großes Fragezeichen. Mietenpolitisch sehe ich das entspannt und es gibt da jetzt noch sehr viel Beteiligungsmöglichkeit.
Ja.
Und wir haben es ja da mit dem Investor Ehret und Klein zu tun, der in der Stadt jetzt nicht unbekannt ist. und der an sehr vielen Projekten hier was macht. Und ich halte den für sehr zugänglich.
Ja.
Das ist meine Meinung. Bei Rock Capital und Co., da kriegst du nie jemanden zu spielen. Die ziehen den Schuh durch. Genau.
Ja. Super, super interessant. Ich meine, das ist ein Thema natürlich, was hier die Löwen und die Szene natürlich auch sehr, sehr, sehr beschäftigt. Kandidor und auch schon Demonstrationen dagegen, aber so eine Einschätzung von dir.
Aber hier, Aufruf an die Szene, engagiert euch gescheit. Ja. Also ich habe da ein paar Sachen, Spruchbänder jetzt auch aus der Kurve gesehen. Und es ist so, hey, an wen richtet sich denn jetzt? Wo seid ihr denn, die sich damit aktiv beschäftigen? Ja. Was will ich? Ein Sportzentrum? Ich will einen Fußballplatz wie beim Bellevue de Monaco, mindestens auf der Kandelplatzfläche, wo jetzt dieser Teerplatz ist und dieser Übergangskindergarten, der seit 10 Jahren Übergangskindergarten ist. Da muss ein neues Sport- und Fanheim hin.
Ja.
Und wenn wir Kritik an dem Kandelplatz haben, an diesem Tor, ja, einnehmen. Was wollen wir oben haben? Den Fußballplatz wie beim Bellevue de Monaco.
Mega.
Fantreff, das ist so, wo... Und ich war früher sehr aktiv und ich kenne einige Leute noch, man trifft sich regelmäßig und man kriegt so mit, was so gerade so im Gespräch ist und dass man versucht, dieses Thema auch noch zu bedienen, aber gar nicht so richtig dran sein kann. Und das ist schade.
Also es ist ein Angebot von dir, Max, dass wenn 39-Hörer das jetzt hört und sagt, ich habe jetzt mal Bock, ein Bier mit dir zu trinken hier in der Schwemme vorne, um darüber zu diskutieren, du kennst dich aus. Ja?
Geil. Ich meine, wie einzigartig ist es, dass man mitten in einem Stadtteil ein Stadion hat?
Ja.
Wir brauchen nicht darüber reden, das weiß jeder.
Ja.
Und so ein Stadion bringt immer Protestkultur, Austausch, Diskurs mit. Wahnsinnig wichtig. Und die Kurve arbeitet auch sehr stark.
Ja.
Und es wird auch wieder mehr und das ist cool. Gleichzeitig ein Wunsch an die Jugend. Es ist ein bisschen mehr als nur Fußball.
Ja.
Das hat hier sehr stark was mit dem Viertel zu tun.
Unbedingt, genau. Also das ist auch das, was da kommt. Jetzt kommt meine ganze Begeisterung. Ja.
Hallo.
Aber ich glaube, wir sind eh am Ende. Ne? Also insofern, Max, super, danke für die Einblicke. Ich trinke jetzt noch eine halbe und dann muss ich ins Stadion.
Viel Spaß.
Danke dir, Max. Ciao.
Nein, also kann man wirklich empfehlen. Ich war da auch Chef da beim Schafkopf da unten.
Ja, nicht mit mir, möchte ich mal dazu sagen. Ja,
ich habe dich schon mehrfach schon gefragt.
Wirklich?
Da konntest du immer nicht. Ja,
frag jetzt mal für März oder so.
Okay. Harry, magst du im März, wenn wir Schafkopf im Sender?
Okay.
Kriegen wir hin. Ja, wunderschön.
Ja, du, pickepacke volle Sendung, würde ich sagen.
Ach, Gottes Willen. Ja, und jetzt seid ihr... Möchte auf 2 Tore von 60?
Ja, die Leute wissen ja, dass wir 3-1 gewinnen.
Genau. Und
Florian.
Ich bin fix und fertig. Emotional.
60 München.
Gibt's in Gössing.
Danke, danke!
9:30.
Bitte, bitte!